Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Work Life Rebels. Ich bin eure Host Elisabeth Topinke und heute habe ich Katharina Schleberger zu Gast. Hallo Katharina.
Hallo Elisabeth.
Ich freue mich sehr, dass du heute in der Folge bist und würde wie immer dich einmal kurz vorstellen, dann kommen die Rapid Fire Questions. Wir steigen ins Thema ein, diesmal Netzwerken als kleiner Teaser und wir starten weiter mit dem Phrasenverdrescher und den Empfehlungen. Bist du bereit?
Let's go.
Super. Katharina, du bist Gründerin von Link and Lead, einer HR-Beratung. Außerdem ist gerade dein erstes Buch erschienen, Networkbook, Netzwerken lernen, beruflich was bewegen. Parallel leitest du die Geschäftsstelle der Initiative Chefinnensache, einem Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft und Co., das sich der Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen widmet. Davor warst du in verschiedenen Experten- und Führungspositionen im Bereich HR mit Fokus auf Talentmanagement tätig, unter anderem bei der Barmer, bei Accenture und bei ThyssenKrupp. Außerdem hast du eine Tochter und einen Sohn und arbeitest sehr daran, dass deine Tochter die gleichen beruflichen Optionen hat wie dein Sohn. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Elisabeth. Super.
Ja, Katharina, am Anfang vielleicht einfach, um die Hörer so ein bisschen mitzunehmen. Du bist der erste Gast im Podcast, der nicht im weitesten Sinne aus meinem engeren Netzwerk kommt, sondern der quasi über eine Netzwerkempfehlung kommt. Ich streue das schon mal ein, weil das bestimmt auch beim Thema Netzwerken spannend ist. Jördis hat uns zusammengebracht, die ihr in der Folge davor schon gehört habt.
Sehr schön, ja, genau. Und das beschreibt ganz gut, wie mein Leben funktioniert. nämlich gemeinsam mit anderen tollen Menschen, die für ähnliche Sachen brennen. Und ja, da findet man immer wieder coole Anknüpfungspunkte.
Das ist schön. So soll das sein. Dann starte ich mal mit den Schnellfeuerfragen, damit die Hörer so ein erstes Gefühl kriegen, wen sie da vor sich haben, bevor wir tiefer einsteigen. Erste für mich wichtige Frage ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ja, ich vereinbare meinen Beruf, der relativ komplex ist, meine Familie aus meinem Mann und meinen beiden wunderbaren Kindern und dann natürlich noch alles andere, was mich ausmacht, Freundschaft und ja, so meine privaten Hobbys, Interesse und natürlich den erweiterten Familienkreis.
Sehr schön. Wie teilst du dir die Care-Arbeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein gewachsenes Konstrukt, wo ich in den letzten Jahren, also meine Tochter ist 11, auch mit meinem Mann gemeinsam dran gewachsen bin. Und ich würde sagen, wir haben eine gute Teilung von etwa 50-50, dadurch, dass er als Geschäftsführer seit vielen Jahren auch in Teilzeit arbeitet und wir uns die Wochentage gleich aufgeteilt haben. Jeder hat seine Schwerpunkte, aber ich glaube, wir haben für uns eine gute, faire Lösung gefunden über die Jahre.
Spannend. Die nächste Frage, Katharina, ist, was gefällt dir denn am meisten an deinem Job?
Ja, dass ich wirksam werden kann, und zwar weit über meine eigene Person und meine eigene Organisation hinaus. Also wirklich bis in die Politik, bis in die Organisationen und in die gesamte Gesellschaft mit den unterschiedlichsten Dingen, die ich so tue. Und da habe ich lange dran gearbeitet und auch hart für gearbeitet und darf sagen, ich ernte momentan die Früchte meiner der letzten 20 Jahre, würde ich sagen.
Ja. Wirksamkeit ist echt super motivierend, kann ich sehr nachvollziehen. Katharina, was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du bisher bekommen hast?
Dass ich mich entspannen soll.
Ja, das ist so einfach.
Genau, das war der schlechteste Tipp.
Ja, nachvollziehbar, dass du den für schlecht hältst. Da würde ich auch so sehen. Welche drei Gegenstände hast du denn auf der Arbeit immer dabei? Vielleicht abseits der Klassiker Schlüssel, Portemonnaie, Handy. Aber vielleicht gibt's was, woran man sehen kann, wer du so bist.
Ja, das Networkbook natürlich. Das habe ich immer dabei. Dann stehe ich unheimlich auf Sprudelwasser. Ich habe immer eine Karaffe in der Regel zur Hand. Und was habe ich noch dabei? Oh, ein Lippenstift. Ich habe ein Faible für Lippenstifte und die braucht man ja dann hier und da auch mal. Und genau, das sind so meine drei Goodies, glaube ich, bei der Arbeit.
Ja. Und die letzte Rapid-Fire-Question ist: Was ist aktuell deine größte Herausforderung bei der Care-Arbeit?
Größte Herausforderung, meine Kinder einzubeziehen, weil die sind jetzt in einem Alter, wo der Service von Mama und Papa auch langsam so ein bisschen ausfadet. Und das ist ein Thema, woran wir jetzt alle gemeinsam arbeiten.
Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Das ist dann so ein vom Umsorgen zum Begleiten irgendwie.
Genau.
Klingt spannend, ja. So, fühlst du dich warm, bereit für den Rest des Interviews?
Ja, wir haben ja schon die eine oder andere Hürde hinter den Kulissen gemeistert, deswegen jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Genau. Die Technik schockt uns hier gar nicht, das kriegen wir alles immer hin. Ja, Katharina, mich interessiert so ein bisschen, wie du zu der Person geworden bist, die du jetzt bist. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du ganz verschiedene Stationen genommen hast. Ich würde das gerne einmal so aus dieser Perspektive sehen. Wie bist du karrieremäßig dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und dann interessiert mich natürlich, wo in dieser Karriere kamen dann Kinder dazu? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen zusammenfassen und den Hörern erzählen, wer du bist.
Ja, also ich bin 42 Jahre alt heute. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen was hinter mir und habe eigentlich so in der Schulzeit gedacht, ich habe eine Schneiderlehre gemacht, das war Teil meiner Schulausbildung, habe ich eigentlich gedacht, so nach dem Abitur werde ich Modedesignerin und gestalte und kreiere und irgendwie den Weg in die Welt der schönen Dinge, und bin dann aber doch abgebogen Richtung Psychologie, weil ich ein Vorbild hatte, eine Person, die als Psychologin in der Wirtschaft tätig war. Und das kam out of the blue, aber es hat mich so gepackt, dass das möglich ist, diese Themen zu verbinden, dass ich sofort diesen Weg auch eingeschlagen habe. Und das Thema Verbindung, Schneiderei und den roten Faden, das habe ich so ein bisschen seitdem mit mir herumgetragen. Und jetzt im Nachhinein, wo ich auf die letzten 20 Jahre oder über 20 Jahre bin ich ja schon beruflich aktiv, zurückblicke, gibt es so ein paar Motive, die sich da durchziehen. Und das ist unter anderem die Liebe zu komplexen Themen. Also das Durchdringen, also Psychologie neigt ja auch dazu, Komplexität zu reduzieren und menschliches Verhalten über Modelle zu beschreiben. Und das finde ich einen unheimlich spannenden Ansatz. Und einfach zu wissen, wie funktionieren Dynamiken in Organisationen, wie werden Menschen wirksam und am Ende auch, wie werde ich wirksam mit dem, was ich an Fähigkeiten einbringe. Das ist so ein bisschen das große Bild. Und ich habe festgestellt, in meinen unterschiedlichsten Rollen, die alle immer damit zu tun hatten, andere Menschen in der Karriere zu begleiten. Und zwar von der Ausbildung, also ich war lange Ausbildungsleitung, ich habe Trainees betreut bei ThyssenKrupp, Konzerntrainees, also High Potential Förderung habe ich gemacht. Ich habe aber auch an der Uni Lehre gemacht, nochmal 8 Jahre, während ich schon gearbeitet habe, und habe bis zu Führungskräfteentwicklung und Professorenauswahl an mehreren Hochschulen bei den Berufungsverfahren, wenn ein Professorenjob frei wird und ausgewählt wird, wer wird's dann am Ende? All diese Einblicke habe ich gewonnen und auch Entscheidungen mittreffen dürfen, manchmal auch müssen. Und habe festgestellt, da gibt es Dinge, die sich mir nicht logisch erschließen. Und das ist eben der Punkt, warum es nicht die besten Personen werden, sondern die Personen, die am Ende die besten Verbindungen zu den Anwesenden haben. Und wir kennen ja unsere Strukturen und da braucht man nur auf ein paar prominente Fotos aus den letzten Made for Germany, Sicherheitskonferenz, was auch immer. Wir brauchen auch nur auf die Fotos der DAX-Vorstände, und da braucht man auch gar nicht so viel gendern gucken, um zu sehen, okay, das ist kein logisches Verhältnis. Das erschließt sich nicht, wenn man schaut, wie Talent in der verteilt ist. Und so hat sich langsam für mich herausgebildet, dass trotz der Funktionen, die ich habe und des Einflusses, den ich habe, ich habe, wie gesagt, zuletzt einen Bereich geleitet mit 5 Teams und 65 Mitarbeitenden, war verantwortlich für 15.000 Karrieren. Und dass ich gemerkt habe, okay, das geht mir zu langsam, und es geht auch, also die wesentlichen Dinge, die ich beeinflussen kann in meinen Rollen, die machen keinen Unterschied. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das Spielfeld wechseln und das, was ich gelernt habe, alleine auf die Straße bringen. Und das ist aber die Quintessenz dessen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und ich bin unheimlich dankbar für alle Erfahrungen, die ich da machen durfte, aber eben auch für alle Menschen, die mir gezeigt haben, dass es auch anders geht. Und genau, so komme ich zum Thema Netzwerken und wie Menschen darüber Karriere machen und Organisationen wirksamer werden.
Sehr spannend. Also man könnte sagen, eine Portfolio-Karriere, den Begriff habe ich mal aufgeschnappt, weil ich den selbst einfach gut finde und irgendwie erstrebenswert. Und es klingt einfach sehr positiv, was es ja auch ist. Aber ich finde, wir dürfen uns gerne mal ein paar schöne Begriffe für Vielfalt im Lebenslauf auch merken. Deswegen, vielleicht mag sich den jemand ja mitnehmen. Dieses ganze Thema Karriere kann ich jetzt gut einordnen, wie du dich dahin entwickelt hast, denn dass es nicht immer sofort naheliegend sein muss, warum man was als nächstes macht, total gekauft. Also das unterstreiche ich dreimal, das kann ich bei mir auch immer wieder sehen. Spannend finde ich jetzt, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Setup Kinder dazu gekommen sind. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen einordnen.
Ja, gerne. Ich war zu dem Zeitpunkt schon eine Weile bei ThyssenKrupp, habe intern im Konzern auch gewechselt, als ich gerade geheiratet habe. Und das war auch ein spannender Punkt, weil mein Umfeld mich gefragt hat, warum ich denn jetzt noch wechsle, ich würde doch bald heiraten. Und das war irgendwie eine spannende Frage damals. Habe ich auch, also ja, okay, ich habe dann also geheiratet und war gerade in der ThyssenKrupp AG in der strategischen Personalfunktion angekommen und habe dann meine Tochter bekommen. Das heißt, ich hatte, war an einem, damals dachte ich Höhepunkt der Karriere, heute war es einfach nur ein Punkt. Also die Höhepunkte kommen irgendwie ständig neu. Aber damals war es, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich an einem guten Punkt angekommen. Ich war 30 und verliebt, verheiratet und habe gedacht, so jetzt machen wir das mal mit den Kindern. Wobei ich sagen muss, das war für mich ein maximal abstraktes Konstrukt, was Mutterschaft bedeutet, also wie für
Ja,
so
wer
viele.
weiß das schon?
Genau, und ich habe mich
Ja.
aber dem Wagnis gestellt, weil ich wusste, ich habe den richtigen Partner an der Seite, mit dem das gut funktioniert. Und genau, und habe dann meine Tochter bekommen und bin nach einem Jahr auch wieder eingestiegen, habe dann 4 Jahre später, also 4 Jahre nachdem meine Tochter geboren ist, meinen Sohn bekommen und bin dann auch wieder eingestiegen. Also immer in der Funktion in der ThyssenKrupp AG. Und habe gedacht, so, okay, es ist jetzt irgendwie okay, aber ich will noch ein bisschen mehr. Und bin dann tatsächlich mit den beiden Kindern in Corona,
Oh ja, extra Herausforderung.
in Corona, das war natürlich, also so ein Ausstieg aus einem Unternehmen ist ja lange geplant. Da rechnet man eine Pandemie nicht mit ein. Aber in Corona zum 1. April 2020 habe ich dann meinen Schritt bei ThyssenKrupp beendet. Und war erstmal frei und habe gedacht, so diese Selbstständigkeit, die ich jetzt 5 Jahre später realisiert habe, wäre damals schon dran gewesen und war dann mit den beiden Kindern in Corona frisch selbstständig. Beantwortet das deine Frage?
Ja, kann ich gut nachvollziehen, was das dann wohl bedeutet hat und wie dein Leben aussah. Ja. Sehr schön. Eine Nachfrage dazu noch. Wie hast du das rein arbeitszeitmäßig gestemmt? Hast du Vollzeit gearbeitet, reduzierte Vollzeit, Teilzeit und wie viel Elternzeit hast du genommen? Nur damit man das noch so ein bisschen einordnen kann, weil auch das, finde ich, ist ja sehr, sehr unterschiedlich einfach.
Ja, also ich habe jeweils ein Jahr Elternzeit genommen. Mein Mann hat die damals obligatorischen 2 Monate genommen und danach bin ich wieder eingestiegen beruflich und in Teilzeit tatsächlich. Also ich habe, und das vielleicht einmal zusammenfassend, die Karriere in den letzten 10 Jahren, die größten Karriereschritte, die ich gemacht habe, habe ich alle in Teilzeit gemacht.
Ah, auch sehr spannend, ja. Und das glaubt man nicht unbedingt, ne? So von außen betrachtet gibt es ja doch sehr viele Vorurteile gegenüber Teilzeit und Führung in Teilzeit und beruflichen Ambitionen von Leuten, die in Teilzeit arbeiten. Also schön zu sehen, dass es geht. Deswegen frage ich da auch nochmal nach, weil das so bestärkend ist, wenn man dann Vorbilder hat.
Ja, also es ist nicht einfach. Man braucht entsprechendes Selbstbewusstsein, um dann an der einen oder anderen Stelle Dinge einzufordern, die sich die anderen Parteien nicht vorstellen können. Aber also da kann man auch mal über mich googeln, findet man so ein bisschen was. Und aber es hat funktioniert und zeigt dann wiederum auch anderen, dass andere vielleicht einen leichteren Weg haben können, in Teilzeit auch
Ja.
Karriere zu machen.
Da höre ich schon einen wichtigen Tipp raus, den du so jemandem mitgeben würdest für Vereinbarkeit. Das ganze Thema mutig sein, selbstbewusst Forderungen stellen.
Genau. Also wenn man selbst nichts fordert, dann macht das keiner. Also dessen muss man sich bewusst sein und die eigene Perspektive, die eigene Position verstehen und auch einbringen. Das ist ein Job, den jede und jeder selber hat. Und da darf man ruhig selbstbewusst sein, weil bis zu dem Punkt der Elternschaft, das gilt ja für Männer und Frauen, und auch danach ändert sich ja nichts an den Fähigkeiten. Ich bin sogar dafür zu sagen, dass Eltern viel besser priorisieren können und
Ja.
viel effizienter Dinge arbeiten können, wenn es jetzt gerade um Wissensarbeit geht, als Menschen, die diese Erfahrung noch nicht gehabt haben, mit dieser unheimlichen Zeitknappheit umzugehen.
Eindeutig, ja. Da gibt es sogar Studien dazu, die das belegen. Wenn das interessant ist, ich habe eine ganze Kompaktfolge dazu aufgenommen. Also wer sich dieses Thema nochmal genauer angucken möchte, den Skillerwerb durch Elternschaft und die transferierbaren Skills in den Job, hört sich am besten die passende Kompaktfolge an, die ich natürlich in den Shownotes dazu verlinke. Jetzt hast du einen Tipp schon gebracht, wenn ich noch einmal nachfrage, was würdest du deinem Jüngeren selbst oder einer guten Freundin raten, wie Vereinbarkeit gelingen kann? Hast du noch weitere oder würdest du sagen, es geht in erster Linie ums Selbstbewusstsein?
Ja, es geht darum, sich selbst auch wichtig zu nehmen und die eigenen Interessen nicht, also natürlich, wenn die Kinder klein sind, muss man die eine ganze Weile schon auch hinten anstellen, aber es heißt nicht, dass das für den Rest des Lebens so sein muss. Dann auch wieder zu gucken, okay, was ist mir wichtig, was macht mich aus, was macht mir Freude und wofür nehme ich mir auch Raum? Oder gebe ich quasi meine Zeit völlig an andere, räume denen hinterher, organisiere deren Leben oder fordere ich, und das habe ich ja auch eingangs gesagt, dass ich mit meinen Kindern jetzt an einem Punkt bin, wo das immer stärker zunimmt, fordere ich eben auch Verantwortungsbewusstsein von den anderen Parteien, Partner, Kinder, wie auch immer, ein. Und das auch guten Gewissens zu tun.
Ja. Also einmal das ganze Thema sich selbst kennen und was man braucht und das Thema das auch kommunizieren und zwar in einer Art und Weise, dass es beim Gegenüber ankommt.
Genau.
Habe ich da zumindest rausgehört.
Definitiv.
Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir drei tolle Tipps für Vereinbarkeit gehört. Und in deinem Lebenslauf habe ich schon viele Punkte gesehen, wo du so ein bisschen zumindest angesprochen hast, warum Netzwerken für dich ein Thema war. Und das ist schon auch für dich durch deine Karriere und durch das Thema Teilzeit ein besonderes wichtiges Thema war, sich damit zu beschäftigen, wie du denn trotzdem zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und diese Einflüsse beurteilen kannst, die es eben zum Beispiel in von dir entwickelten Berufungskommissionen gibt.
Genau.
Würdest du denn sagen, dass diese Netzwerkkompetenzen, die du dir erarbeitet hast, für deine Karriere dann auch ein wichtiger Faktor war? Und wie hast du das Thema dann auch eingesetzt, um deine Karriere zu befördern?
Ja, also die besten Positionen, kann ich rückblickend sagen, und auch beinahe alle, habe ich durch mein Netzwerk bekommen, direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Und anfangs war das extrem unbewusst, dass ich diese Kompetenzen eingesetzt habe. Das war wirklich so ein naives Trial and Error, bis ich dann festgestellt habe, es gibt Mechanismen, die funktionieren. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das erkannt habe, und dann frage ich doch mal, wie das bei anderen Personen ist, wie die netzwerken. Und das habe ich vor etwa 5 Jahren angefangen, einfach bewusst zu fragen, ich musste mich überwinden, diese Frage zu stellen, weil ich gedacht habe, boah, die halten mich alle für blöd, wenn ich das frage. Aber ich wurde überrascht, tatsächlich. Ich habe angefangen, andere Menschen zu fragen, wie sie denn netzwerken. Und habe da dann relativ schnell ein strukturiertes, also ich bin ja Psychologin und auch habe gewisse wissenschaftliche Ambitionen und habe dann da ein strukturiertes Format entwickelt und angefangen, Interviews zu führen. Und habe da Muster entdeckt, also wirklich Hürden, die sich bei Menschen, Männern oder Frauen und ganz unabhängig auftun und wie diese Menschen die Hürden überwinden. Und dann habe ich diese mehr als 100 Bilder, die ich dann im Laufe der Gespräche sammeln durfte. Wie gesagt, es war damals die Corona-Zeit. Ich war raus bei ThyssenKrupp und hatte so ein bisschen Freizeit und alle haben sich gefreut über Gespräche.
Ja.
Habe diese Eindrücke gesammelt und übereinander gelegt und für mich nochmal analysiert und mit der entsprechenden psychologischen Expertise, Modellen, Theorien, die es da so im weitesten Sinne drum gab, weil tatsächlich gibt es keine Anleitung zum Thema Netzwerken bis heute oder seit wenigen Wochen gibt es die in Form des Networkbooks, aber früher gab es es nicht. Wie kann man diese Kompetenz erwerben? Und da hat sich dann gezeigt, okay, das, woran ich dran bin, ist auch für andere Menschen interessant. Und so hat sich aus diesen Interviews, die ich geführt habe, wie gesagt, aus meiner reinen Neugier, wie macht ihr das eigentlich mit dem Netzwerken, haben sich dann meine ersten Aufträge bei Coca-Cola und bei der Deutschen Bundesbank entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist keine naive Frage, das ist kein Thema, was irgendwie so eine Randnotiz ist, sondern das ist wirklich eine Fähigkeit und ein Vorgehen, was ganze Organisationen und auch Karrieren einfach beeinflussen kann und wovon viele Menschen profitieren können.
Jetzt bin ich natürlich unglaublich neugierig. Es klingt wissenschaftlich, es klingt fundiert. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Mechanismen das sind, die du da entdeckt hast? Vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben.
Ja, also ich habe vier Phasen identifiziert. Also ich gehe da sehr lösungsorientiert ran. Ich wollte jetzt nicht das Problem beschreiben. Das ist nicht mein Ansatz. Ich bin direkt mit einem lösungsorientierten Ansatz rangegangen. Ich habe auch zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Also da habe ich so ein paar Mechanismen schon im Gepäck und bin da sehr lösungsorientiert rangegangen. Also die erste Hürde ist tatsächlich, dass die wenigsten Menschen wissen, was Netzwerken eigentlich für ein Potenzial hat. Und gar nicht verstehen im weitesten Sinne, wie viel Gutes sie sich selber damit tun. Und das habe ich in der Phase Learn, also ich habe das Link-Modell des Netzwerkens entwickelt. Ja. Da gibt es auch wissenschaftliche Publikationen zu, die kannst du auch gerne verlinken für Menschen, die da nochmal reinschauen. Und das habe ich in der Phase Learn zusammengefasst, dass der erste Schritt ist, einmal die Relevanz des Themas zu verstehen. Und dabei gar nicht nur für die Einzelperson, sondern auch für das eigene Leben und das Leben anderer da drin steckt. Also angefangen von ein längeres und gesünderes und glücklicheres Leben, nachgewiesen durch die Good Life-Studie der Universität Harvard, die seit über 80 Jahren mittlerweile läuft, bis zu dem Punkt, dass natürlich Netzwerken mehr ist als Kaffeeklatsch und einen wesentlichen Einfluss auch darauf hat, wie zufrieden bin ich beruflich, wie gut kann ich mich einbringen, wie gerne gehe ich zur Arbeit. Und da geht es gar nicht darum, jetzt große Karrieren zu bauen, da geht es um die alltägliche, Gewinn.
Um das Thema Zugehörigkeit, das ja so entscheidend ist wieder für Mitarbeitermotivation, Loyalität, Produktivität und so weiter.
Genau, und auch Innovationskraft. Also ich arbeite ja wenig mit Einzelpersonen, vor allen Dingen mit Organisationen. Und in den Organisationen ist dieser Punkt von Innovationsgewinn, Silos abbauen, miteinander reden statt übereinander, die Themen verknüpfen, auch unabhängig von Organisationsstrukturen und Prozessen. Das ist der Punkt, wo Organisationen besonders profitieren. Und all das steckt eben in dieser Phase Learn, wenn man sich einmal Gedanken darüber macht, okay, oder eben informiert wird, das übernehme ich dann immer gerne, was da einfach drin steckt für die Organisation und für die Person. Und wenn einmal diese Relevanz deutlich ist und man verstanden hat, okay, das Thema, worum es jetzt hier geht, hat wirklich positive Auswirkungen auf mich, auf mein Leben, auf meine Organisation, dann geht es in die nächste Phase, das ist dann Identify. Also da geht es dann von dem großen Ganzen auf die Person zurück. Und da geht es nämlich darum, wer bin ich, was bringe ich ein in mein Netzwerk, was liegt mir gar nicht. Und dann geht es um den berühmten roten Faden, den die Personen dann anfangen zu entdecken, um sich damit zu beschäftigen, okay, wenn ich über mein Netzwerk rede, beginnt das in erster Linie bei mir selber. Und da muss ich einmal und wirklich muss, das ist ein ganz wichtiger Schritt, selber einmal schauen, was bringe ich ein, an welchem Punkt können andere Menschen ihren roten Faden anknüpfen. Und dann geht's erst tatsächlich ums Netzwerken selber, in der Phase N. Network, genau. Das heißt, wie komme ich in Kontakt? Welche Möglichkeiten gibt es? Was passt auch zu mir als Person? Eher introvertiert, eher extrovertiert? Wie kann ich diese Anlässe gestalten, Gesprächsanlässe schaffen und so weiter? Da gibt es dann so ein paar Methodiken, um dann in dem letzten Punkt, Keep, auch wirklich zu gucken, wie kann ich aus dem, was ich mir aufbaue, auch ein nachhaltiges Netzwerk zu machen, ohne mich zu überfordern. Also wirklich, es soll keine Pflichtaufgabe sein, sondern das ist etwas, was man mit Freude intuitiv tun kann, um am Ende auch wirklich einfach die positiven Effekte zu erzielen. So bin ich dran gegangen. Also ich habe mir angeguckt, wo kippt's, und habe daraus quasi einmal den Schuh umgedreht und geguckt, okay, welche Mechanismen wirken hier, um die Leichtigkeit in dem Thema zu behalten und erfolgsorientiert einfach vorzugehen.
Ja. Das klingt schon mal sehr methodisch und damit auch sehr fundiert. Vielleicht kannst du uns das nochmal an einem Beispiel genauer erklären, wie die einzelnen Phasen dann so zusammenkommen. Wir stellen uns vielleicht mal vor, ein Unternehmen, eventuell eine HR-Abteilung, damit das wirklich so von Unternehmensseite gewünscht ist, möchte ein Frauennetzwerk gründen. Was könnte das Unternehmen oder die beteiligten Personen denn jetzt tun, um das nach deinem Link-Modell zu einem erfolgreichen Netzwerk zu machen?
Ja, also tatsächlich habe ich diverse Frauennetzwerke mitgegründet, unter anderem das der Landeshauptstadt Düsseldorf, aber dann auch noch bei ein paar Mittelständlern oder in einer großen Gesundheitsorganisation. Und grundsätzlich kann man ja rein organisatorisch verschiedene Entscheidungen schon mal treffen als Personalabteilung. Und die erste ist natürlich, gebe ich Ressourcen frei für die Organisation. Manchmal gibt es Menschen, die da quasi Spaß dran haben, die das auch in der Regel aus der Organisation angeregt haben, die gesagt haben, wir brauchen ein Frauennetzwerk, weil wir, und das ist ja leider oft noch der Fall, einen Frauenanteil haben, so 10, 15, 17 Prozent oder so.
In den technischen Branchen sowas von normal, ja.
Genau, und da sind es dann in der Regel einige Frauen, die erkannt haben, dass es ein Thema einen Wert hat und die dann intern pushen und die dann sagen, okay, wir müssen hier irgendwas machen. Und das ist so, das ist tatsächlich der Klassiker, mit dem ich
also
zu tun habe.
Initiative, ne? Das,
genau.
Die Bewegung kommt aus der Organisation.
Ja. Genau. Und das, was ich dann mache, ist oft, das mit diesen Frauen auch zu reden. Und da sind wir wieder bei Learn und ihnen einmal zu sagen, was sie denn gerade Großartiges auch für die Organisation tun. Denn, und das erzähle ich auch gerne den Organisationen, weil das ein Auge ist, auf dem viele leider noch blind sind, dass es nicht nur darum geht, dass die Frauen sich gut fühlen, und dass die Frauen irgendwie miteinander Kaffeeklatsch machen können, das ist ja oft ein Missverständnis. Mhm. Männer nennen das dann einfach Strategiegipfel. Frauen nennen das erstmal Frauennetzwerk, aber auch daran arbeite ich. Und auf jeden Fall diese Frauen darin zu bestärken und auch die Organisation zu informieren, dass sie tatsächlich aktiv an einem gesteigerten Umsatz arbeiten, wenn sie diese Verbindungen fördern. Und dass es nur auf den ersten Blick aussieht, als würden sich da ein paar Frauen gemeinsam Zeit nehmen, um Themen zu besprechen. Also wirklich einmal zu gucken, okay, was ist es, woran wir hier tatsächlich arbeiten? Das passiert alles in so Hintergrundgesprächen, so ein paar, man lernt sich mal kennen, man tauscht sich so ein bisschen aus. Und das, was.
Und die führst du mit den Initiatoren, aber auch schon mit im Grunde Verantwortlichen, also wahrscheinlich einer HR-Abteilung oder einer Kommunikationsabteilung oder was es in Unternehmen so gibt.
Genau, also in der Regel kommen die Frauen aus dem Frauennetzwerk oder auch Gleichstellungsbeauftragte auf mich zu, die den Bedarf wirklich auch erkannt haben und die strategische Perspektive kommt oft mal später dazu. Also dass die Frauen intern schon Unheimliches geleistet haben, unheimliche Aufmerksamkeit geschaffen haben, vielleicht auch die obersten Führungskräfte abgefangen und für ihre Sache schon gewonnen haben, das hilft immer sehr. Also wenn das von der obersten Ebene auch wirklich als strategisches Ziel definiert wurde und das kommt tatsächlich. Also im Rahmen vom Fachkräftemangel ist ja die Ressource Frau jetzt auch auf einmal relevanter geworden. Und da hilft es natürlich, wenn die Frauen auch ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich wohlfühlen, damit sie dann zu entsprechenden Arbeitgebern kommen, sodass diese Komponente natürlich nochmal eine strategische Bedeutung gewinnt. Und das funktioniert natürlich sehr gut über solche Frauennetzwerke, weil die Frauen dann auch direkt einen Punkt haben, wenn sie neu in einer Organisation starten, um auch anknüpfen zu können. Und vielleicht ein spannender Punkt, eine Organisation, mit der ich ein Frauennetzwerk gegründet habe, auch aus einem metallverarbeitenden Betrieb, so ein Hidden Champion hier, so ein Deutscher. Da kam dann raus, nachdem wir dann den Kickoff hatten für die Veranstaltung oder für das Frauennetzwerk, dass auf einmal Menschen, also es waren 70 Frauen in der Organisation und die sind teilweise 30 Jahre an sich vorbeigelaufen, ohne den Namen der anderen zu kennen.
Ja.
Und durch die Gründung des Frauennetzwerkes, also durch eine Veranstaltung, zu der alle Frauen eingeladen waren, zu der, wo wir dann eben ganz niedrigschwellige Übungen, um miteinander in Kontakt zu kommen, auch geplant haben, wo Gespräche stattfanden, wo Austausch stattfand. Und dann haben die Frauen nach 30 Jahren das erste Mal miteinander gesprochen. Und das sind dann so Momente, die mich total berühren. Und wir waren ja gerade bei Wirksamkeit, die auch unheimlich was verändern können für die Person und für die Organisation.
Ja. Und dann sind wir in deinem Modell schon bei N-Netzwerk. Oder sind wir noch davor?
Grundsätzlich ja. Genau. Also ich mache, und das ist immer das, also das, was ich ja tue, das gab es nicht. Das habe ich entwickelt mit den Vor- und Nachteilen. Mhm. Und deswegen, so ein Punkt ist, ich darf immer ein bisschen erklären, was ich tue. Und das, was ich tue, kann ich innerhalb von 15 Minuten erklären. Aber ich kann auch eben 6 Monate zeitlich investieren. Mhm. Natürlich nicht Vollzeit, 24/7, aber durch verschiedene
Impulse. So lange haben wir nicht.
nee. Aber innerhalb von 6 Monaten kann man dann wirklich sagen, okay, dann ist das Wissen gefestigt, dann sind Erfolge schon gefeiert. Aber grundsätzlich kann diese ganze Systematik innerhalb von 15 Minuten einmal inhaltlich erklärt werden. Und das mache ich in Keynotes auch. Dann gibt es Workshops, Impulse, Gründung von Frauennetzwerken oder eben das Programm, das bis zu 6 Monate, das habe ich bei der Deutschen Bundesbank beispielsweise gemacht, dauern, wo dann 280 Frauen waren das damals, die von der Deutschen Bundesbank als Talente nominiert waren, zukünftige Führungskräfte. Die haben ihr Talentprogramm mit mir gestartet und dann 6 Monate lang gemeinsam Netzwerken gelernt mit den Benefits, die das eben auch hat, dass diese 280 Frauen sich in diesen 6 Monaten unheimlich gut kennengelernt haben und ihre Netzwerkkompetenzen erweitert haben und dadurch die Organisation auch voranbringen, weil auf einmal informeller Austausch stattfindet, Kooperationen vorangetrieben werden. Das ist aber natürlich auch ein Investment.
Ja. Um vielleicht noch einmal den letzten Punkt beim Frauennetzwerk ganz konkret zu verstehen. Was müsste dein Unternehmen denn jetzt tun, um bei Keep das Frauennetzwerk hinzubekommen? Heißt das dann, dass eben mindestens 6 Monate konstant halten oder sich begleiten lassen? Oder was sind die anderen Faktoren, die auf Keep einzahlen bei so einem Netzwerk?
Ja, Keep ist unheimlich wichtig und wird einfach oft vergessen. Und da stecken verschiedene Faktoren hinter. Ich habe mittlerweile 1000 Menschen befragt zu ihrem Netzwerkverhalten und dabei ist rausgekommen, dass die größte Einschränkung Zeitmangel ist. Das heißt, wichtig für Netzwerke ist, einen effizienten Rahmen zu bieten, um sich auszutauschen. Und da helfen einfach gewisse Rahmenbedingungen. In der Regel durch Menschen, die Veranstaltungen organisieren, die Räume schaffen, die einladen, die Spielregeln auch vielleicht festlegen für Austausch. Das ist unheimlich relevant. Und dann ist aber auch noch relevant, sich anzuschauen, an welchem Punkt nützt mir das Netzwerk etwas. Weil wenn wir draufschauen in der Phase N in Network, geht es beispielsweise auch um die goldenen Regeln. Also wie netzwerke ich effizient? Und da arbeite ich gerne mit der 70-20-10-Regel. 70% geben, 20% sich selber zeigen mit dem eigenen roten Faden und 10% nehmen. Und wenn es um Keep geht, dann geht es oft darum, den Wert des Netzwerks aufrechtzuerhalten. Und dass man nicht immer nur gibt und gibt und sichtbar ist, sondern dass man an irgendeinem Punkt auch einen Return bekommt. Also dass man dann die 10% aus dem Netzwerk auch nehmen kann in irgendeiner Art und Weise.
Und wenn das Netzwerk als Ganzes oder das Individuum? Also ein Netzwerk könnte dann ja ein Ziel erreicht haben, weil sie die Frauenquote erhöht haben oder eben eine Veranstaltung organisiert haben. Oder eben für das Individuum, dass sich daraus Verbindungen ergeben haben.
Also beides tatsächlich. Also diese Netzwerke sind ja kein konstantes Konstrukt und sie sind auch kein Projekt, was irgendwann abgeschlossen ist. Also das ist eine lebende kulturelle Organisation, die entsprechende Pflege und Aufmerksamkeit auch braucht. Und wo dann aber auch sichergestellt werden muss, dass es Erfolgserlebnisse gibt. Also wo dann auch Anerkennung von außen nötig ist, beziehungsweise auch Anerkennung von Erfolgen nach innen. Also nach außen werden solche Netzwerke gerne genutzt, um die im Rahmen von Arbeitgebermarketing zu präsentieren. Kann man heutzutage wunderbar auf LinkedIn machen, kann man aber auch im Recruiting machen, wie auch immer. Und intern ist es wichtig, dass den Personen, die sich engagieren, auch entsprechende Wertschätzung entgegengebracht wird und die Arbeitszeit, die in der Regel Freizeit auch oftmals ist, dann auch in anderer Weise gewürdigt wird, dass die Frauen da einfach was von haben und die Motivation hoch bleibt. Und für die Personen, die wirklich im Netzwerk aktiv sind, muss ich auch was bewegen. Und das ist der Punkt bei Keep, wo ich auch immer darauf hinweise, dass es bis zu 2 Jahre dauert, bis aus einem Netzwerk ein irgendwie gearteter, positiver Effekt kommt.
Ja, das ist sehr wichtig. 2 Jahre, da geben viele vorher auf, könnte ich mir vorstellen.
Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Wir sind es nicht gewohnt, so abstrakt vorzugehen. Wenn wir gerade Frauen in Zeitdruck, da ist es gut zu wissen, die Spülmaschine ist ausgeräumt, das Kind ist in der Kita und das Projekt, was ich abgeben muss, ist abgegeben. Mhm. Und dieses sehr abstrakte Netzwerken, ich mache mal hier einen Coffee Break mit einer Person, ich gehe mal da zu einer Abendveranstaltung, hat keinen klaren Nutzen in dem Moment. Und sich diesem Langzeitziel auch bewusst zu verschreiben und dann auch diesen langen Atem mitzubringen, das ist was, wo ich von Anfang an schon mal quasi einen Ausblick gebe, wenn wir einmal durch das Link-Modell gehen, wo man aber auch zwischendurch immer wieder draufschauen muss. Und sagen muss, okay, wir haben hier dies und jenes erreicht, wir haben hier vielleicht, wenn es darum geht, sprechen wir jetzt inklusiv in der Organisation, haben wir was vorangebracht, wir haben jetzt vielleicht irgendwie Toiletten und Umkleiden auch für Frauen.
Das ist echt ein Faktor. Ich musste schon sehr häufig in meiner Karriere sehr weit laufen.
Genau, also das sind oft so Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten für Menschen, die nicht betroffen sind, aber für die Frauen große Ziele. Und dann ist halt wichtig, in dem Punkt Keep, sich dessen auch bewusst zu sein und diese Erfolge auch bewusst zu feiern. Das ist etwas, was leider oft untergeht. Also wo dann quasi abgehakt und weiter. Und da bin ich, da habe ich eine ganz schöne Methode auch mir gezogen aus der Psychologie. Das ist Active Constructive Responding. Wunderbar, auch wenn es darum geht, generell menschliche Beziehungen zu fördern. Man kann nämlich auf Erfolge in unterschiedlichster Art und Weise reagieren. Und ich spreche jetzt vor allem über die man machen nutzen soll. Und zwar, wenn jemand anders erzählt, ich habe Folgendes erreicht. Und sei es nur das gemalte Bild oder die gelungene Hausaufgabe oder eben das Projekt, die Promotion, was auch immer. Wenn ihm eine Person ein Gegenüber von Erfolgen erzählt, auch wirklich aktiv und konstruktiv darauf zu reagieren. Also erstmal innezuhalten, was auch immer man gerade tut, womit auch immer man gerade beschäftigt ist, diesen Moment zu würdigen, dass diese Person jetzt stolz vor dir steht und etwas berichtet, durchzuatmen und dem Ganzen Zeit und Raum und konstruktive Nachfragen auch zu gönnen. Und das sind keine Stunden, da geht es vielleicht um 5 Minuten.
Ja.
Und diesem Erfolg dann auch zu würdigen. Weil die Psychologie sagt, wenn das gelingt, festigt man Beziehungen unheimlich effektiv. Es gibt keine Momente, die so entscheidend sind für das Miteinander. Und wenn es aber nicht gelingt, wenn man aus irgendeinem Grund die Dinge abbügelt, aus Zeitgründen sagt, sprechen wir ein andermal wieder oder Glückwunsch weiter so und sich dann umdreht, das ist der Moment, in dem maximal Beziehung geschädigt wird. Und das gebe ich immer gerne mit, weil das so ein kleiner, feiner Mechanismus ist, den wir extrem im Blick haben sollten, wenn es darum geht, Verbindungen auch zu halten und zu stärken über die Zeit.
Tolle Methode. Die kann sich hoffentlich jeder mitnehmen und mal so für sich Situation für Situation ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Übung braucht das wahrscheinlich. Klingt zumindest danach, aber es lohnt sich.
Definitiv. Und ich hatte eine, da war ich in einem Chemieunternehmen, da habe ich auch über diese Methode gesprochen. Und da kam dann im Nachhinein jemand zu mir und meinte, letztens hat mir jemand von einer abgegebenen Promotion erzählt und ich habe gar keine Zeit gehabt. Meinst du, ich kann ihn nochmal ansprechen und im Nachhinein gratulieren? Ja, kannst du auf jeden Fall. Und die Person hat sich dann auch nochmal bei mir gemeldet und bedankt und und gesagt, dass das wirklich die Beziehung auch nochmal gerettet hat zu dieser Person, die sich da schon so sehr unwohl gefühlt hat und abgewertet gefühlt. Genau.
Definitiv. Ja, so viele wichtige Tipps zum Netzwerken, zum ganzen Thema Frauennetzwerk gründen, zum individuellen Netzwerken, zum Thema, wie man in der Karriere gut netzwerkt. Vielleicht hast du noch so 3 kompakte Tipps für Eltern, wie sie beruflich gut netzwerken können. Ich weiß, es ist immer schwierig, das auf kompakt hinzubekommen, aber Eltern haben einfach diese Herausderung. Ich muss exakt um 16 Uhr oder jede andere beliebige Uhrzeit an der Kita stehen und ich kann jetzt nicht noch hier einen Kaffee trinken und socialisen und so. Was können Eltern tun, die diese harten Deadlines haben, die diese zeitlichen Beschränkungen haben, um trotzdem effektiv für ihre Karriere zu netzwerken?
An der Kita netzwerken, tatsächlich.
Betriebskita funktioniert, kann ich sagen. Ja,
also
ich kläre da ganz viel.
Das ist das Beste und das ist immer der Punkt. Netzwerken wird so ein bisschen stilisiert als etwas, was nur in einem offiziellen Rahmen passiert. Das ist gar nicht so. Das passiert zwischen den Meetings, das passiert vielleicht auch mal in der U-Bahn, auf dem Weg zum Kindergarten gemeinsam. Also wir hatten auch lange Betriebskita. Und ich muss sagen, vor einem Jahr war ich eingeladen in den Bundestag, um zu sprechen zum Thema Wirtschaft und wie können wir die Frauen in der Wirtschaft fördern. Und dahin gekommen bin ich über eine Bekannte, die ich in der Krabbelgruppe vor 10 Jahren kennengelernt hat. Hab und die meinen Weg beobachtet hat und die mich vorgeschlagen hat, ich sollte doch mal hingehen und dann quasi mir Türen geöffnet hat. Deswegen gar nicht diese defizitorientierte Sicht auf die Elternschaft haben, sondern die Gelegenheit, die man hat und man hat unheimlich viele als Eltern in unterschiedlichen Kontexten auch offen zu nutzen und dann auch so ein bisschen Work-Life-Blending zu betreiben und auch mal im Umfeld mit Kindern über die eigenen Themen beruflicher Art zu sprechen.
Ja, wichtiger Tipp. Ich glaube, da kann man sich was mitnehmen. Und Vielleicht als allerletzte Frage zum Thema Netzwerken. Wie klappt das im Sonderfall Elternzeit? Also da ist man dann ja schon irgendwie raus aus dem beruflichen Kontext. In wenigen traurigen Fällen, die aber leider immer wieder passieren, ist es so, dass die Positionen nicht mehr da sind, dass die Unternehmen diejenigen in Elternzeit irgendwie scheinbar völlig vergessen, wegrationalisieren. Was kann man da auf der Netzwerkseite tun, um da dagegen zu wirken?
Ja, da empfehle ich Organisationen vor allem auch über Patenschaften nachzudenken zu diesen Personen, dass eine Person sich schon frühzeitig verantwortlich fühlt für die Person, die in Elternzeit geht und Kontakt hält und zum Beispiel auch guckt, dass die Person dann zu Firmenweihnachtsfeiern, Sommerfesten, was auch immer es für soziale Events gibt, auch eingeladen wird. Also, dass da auch private Kontaktdaten ausgetauscht werden. Ob das so funktioniert und man dann auch immer Zeit und Lust hat, ist ja nochmal eine andere Frage, aber dass grundsätzlich diese Brücke besteht. Und wenn die Organisation das nicht anbietet, aktiv selber einfordern, fragen, sich Buddies suchen, um in Kontakt zu bleiben. Gerne auch natürlich mit dem Nachwuchs mal im Büro vorbeischauen, es denn eine Präsenzkultur gibt. Das hilft auf jeden Fall. Und einfach offen und in Kontakt bleiben. Und oftmals erlebe ich auch, dass sich so die eigenen Wünsche nochmal ändern oder die Menschen dann in Elternzeit auch nochmal überlegen, oh, will ich das wirklich? Ist das mein Weg? Oder setze ich nochmal einen anderen Fokus? Und auch da kann man wunderbar mit Gleichgesinnten in den diversen Kinderkursen oder Umfeldern in den Austausch gehen und die eigene Karriere weiterdenken. Denn die Kinder sind, und dann, wie gesagt, mein Sohn ist 7, meine Tochter ist 11 und ich kann sagen, das geht echt schnell vorbei, die Zeit, in der sie von uns so hoch abhängig sind. Also jetzt spiele ich fast jeden Nachmittag Taxi, damit die Kinder ihren Verpflichtungen nachkommen und sodass auch die Zeit mehr und mehr für eigene Themen wächst. Und der Anfang ist hart mit kleinen Kindern, aber es wird leichter. Deswegen kann man auch schön mal in einem 3-, 5-, 10-jährigen Horizont für sich persönlich denken.
Sehr guter Tipp. Ja, ich werde auf jeden Fall, damit man dich weiter kontaktieren kann zu dem Thema, wenn es Fragen gibt zum Thema Netzwerken, deine LinkedIn-Kontaktdaten zur Verfügung stellen, deine Webseite, vielleicht auch direkt einen Link zum Buch und vielleicht hast du noch andere Möglichkeiten, wie du gerne kontaktiert werden möchtest, dann erzähl das gerne.
Ja, ich liebe Kontakt halten auf LinkedIn. Das ist ja ein schön dynamisches Kontakt halten. Das ist ja nicht nur das Austauschen von E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Da wird man ja gegenseitig zu Wegbegleitern und sieht dann immer hier und da zum Thema Erfolge feiern, was sich so in der eigenen Laufbahn tut. Also gerne bei LinkedIn anschreiben, connecten, bin ich immer happy, da in Austausch zu gehen.
Super, dann machen wir das so. Dann, Katharina, würde ich gerne auch noch eine Phrase mit dir verdreschen. Hast du Lust? Bist du bereit?
Ja.
Hast du denn irgendeine Phrase, die du schon gehört hast, die dich triggert? Ich habe im Eingang schon gehört, dass du auf jeden Fall diese Frage hattest mit, warum jetzt noch wechseln, wenn du doch geheiratet hast? Aber vielleicht gibt es noch was anderes, was dich noch mehr triggert.
Ja. Das ist eine Phrase, die ich oft zu hören bekomme, wenn ich im professionellen Kontext unterwegs bin. Und da man mir ja nicht ansieht, A, wie alt ich bin und B, ob ich Kinder habe oder nicht, ist eine beliebte Phrase, wie soll ich sagen, hast du denn überhaupt Kinder? Oder das ist aber schon auch wirklich, da hat man schon so ein bisschen Vertrauen zueinander gefasst, aber das ist dann so ein Punkt von Ungläubigkeit, wie kann eine komplexe Karriere funktionieren mit Kindern und dass mir oft unterstellt wird, ich hätte einfach keine. Und ich würde damit auch die Probleme der Frauen nicht verstehen, die eben mit Vereinbarkeit strugglen.
Ich muss deshalb lachen, weil im Vorgespräch habe ich dich genau das gefragt. Also um da mal ganz ehrlich zu sein, also ich habe diese Phrase gebracht, denn für mich war das auch echt nicht offensichtlich und ich wollte irgendwie rauskriegen in einem Podcast, in dem es auch um Vereinbarkeit geht, was deine Vereinbarkeitsthemen sind. Deswegen vielleicht als lahme Begründung, aber ja, ich habe auch einfach gefragt, hast du eigentlich Kinder?
Danke für deine Ehrlichkeit.
Du hast super nett gekontert und gesagt, das ist eine der nervigen Phrasen, die dir häufig gestellt wird. Und dann wussten wir, oh, ist vielleicht eine gute Triggerphrase. Aber was ist denn eine gute Antwort? Weil die Leute sagen das wahrscheinlich, wie du sagst, aus Ungläubigkeit, vielleicht auch aus Interesse, weil sie es wirklich einfach wissen wollen, weil sie wissen wollen, ob man mit dir auch darüber reden kann. Aber was wäre denn eine gute Antwort, wenn jemand fragt, hast du eigentlich Kinder?
Ja, da gibt's natürlich mehrere Varianten und ich habe keine feste. Spiegeln finde ich immer schön. Sowas wie ja und du, um gar nicht so in diesen konfrontativen Kontext einzusteigen. Das kann man natürlich auch machen. Weglächeln, weglachen ist immer noch so eine Variante. Mhm. Und was ich jetzt für mich gewählt habe, ich bringe das aktiv ein. Also wenn ich so Vorstellungen, wenn ich eine Selbstvorstellung habe oder wenn ich ja so klassisch eine Präsentation habe und dann gibt es irgendwie die erste Folie nochmal über mich als Moderation oder als Speakerin, gehe ich erstmal so durch meine Meriten, was ich alles so gemacht habe, und dann habe ich so einen kleinen Stempel, der dann einfliegt, und dann steht da Proud Wife and Mom. Mhm.
Naja, ist für viele wichtig so.
Ja, weil es scheinbar immer noch ein Punkt ist, der über den Wert und die Expertise von Frauen entscheidet, ob sie wirklich all das auch erlebt haben und persönlich nachvollziehen können, über das sie sprechen. Ganz unabhängig davon, wie viel tatsächliche Expertise, wissenschaftliche Expertise man in diesem Feld mitbringt.
Naja, und ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch einfach der doch auch fehlenden Wahrnehmung von wirklich sehr erfolgreichen Frauen mit großen Karrieren, die Kinder haben, geschuldet ist. Weil das schon nachweisbar, gerade Frauen, die wirklich die ganz hohen Positionen erreichen, teilweise weniger Kinder haben als der Durchschnitt. Da gibt es zumindest Frauen, die sich entscheiden mussten oder entschieden haben zwischen Kindern und Karriere. Das lässt sich auch nicht ganz wegdiskutieren. Und deswegen vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass das dann eben häufig bei erfolgreichen Frauen so ist.
Ja, ich hatte auch eine Zeit lang bei LinkedIn in meinem, da kann man ja so ein kleines Sätzchen formulieren, was angezeigt wird mit dem Namen. Und da hatte ich Zeit auch lang auch stehen, Proud Mom. Das habe ich mittlerweile nicht mehr drin, aber das war eine Zeit lang, war das schon auch wichtig.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Und vielleicht ist dann so eine Antwort, wenn ich jetzt überlege, was ich gerne gehabt hätte, damit mir sofort auch klar wird, dass das vielleicht nicht die allerbeste und auf jeden Fall nicht die höflichste Frage ist, die man so stellen kann. Vielleicht so eine Rückmeldung wie, ja, nachweisbar können Frauen erfolgreich sein, auch wenn sie Kinder haben oder irgendwie Kinder und Karriere geht. Ja, darf nicht zu flapsig wirken, aber vielleicht kann man so zumindest dem Ganzen vorbeugen, dass derjenige das noch öfter so fragt.
Ja, und was ich auch sehr mag, sind diese umgedrehten Vorurteile. Wenn beispielsweise Politiker dann weiter Karriere machen, männliche Politiker, obwohl die Frau ein Kind bekommt und dann man dann fragt, wie ist denn jetzt seine Karriere mit der Elternschaft vereinbar? Also diese Umkehrung der Stereotype, die entlarvt ja immer sehr schön. Oder wie kann man einen frisch gebackenen Vater jetzt einstellen oder befördern oder so?
Naja, das stimmt. Ja, einfach mal Mann und Frau vertauschen im gleichen Satz ist manchmal einfach nur grotesk. Ja, schön. Da haben wir doch eine gute Antwort auf die Phrase gefunden. Und ich werde mich auf jeden Fall hüten, das direkt so nochmal zu fragen. Oder zumindest dann irgendwie versuchen, das ein bisschen netter einzuordnen, warum mein Interesse daher rührt. Katharina, zum Schluss frage ich immer nach Dingen, die dich gerade inspirieren, nach Empfehlungen. Natürlich werde ich das Networkbook verlinken, denn ich habe gerade schon so viel darüber gehört, dass ich es auf jeden Fall lesen werde. Aber vielleicht gibt es auch noch weitere Dinge, wo du sagst, wer sich für das Thema Netzwerken interessiert oder auch über das Thema hinaus, sollte sich folgende Bücher angucken, folgende Podcasts hören. Vielleicht gibt es da was.
Ja, also natürlich gibt es noch einen anderen Podcast mit mir, auf den ich gerne verweise. Der ist 2021 erschienen, als ich gestartet habe mit dem Thema im Networkbook. Das ist nochmal quasi eine schöne Zeitreise. Der Nushu-Podcast zum Thema Netzwerken war da auch auf Nummer 1 unter hunderten Folgen. Den kannst du gerne nochmal verlinken.
Mach ich.
Und dann habe ich aber noch eine ganz, ganz andere Empfehlung, weil ich nämlich auch gerade in die Wechseljahre so ein bisschen Einphase. Und habe ich mich jetzt angefangen, mit meinen Gadgets zu vernetzen. Das sind so Schlüsselfinder tatsächlich, die ich an meine Gadgets ich habe so einen Papierkalender, aber auch an meinen Schlüsselbund und solche Geschichten, vernetze ich quasi meine Welt miteinander, um dann auch den Überblick zu behalten, wo ist jetzt das nächste Piece, was ich gerade suche. Das ist nur indirekt, hat das was mit Netzwerken zu tun, aber das erleichtert mein Leben. Leichter. Das erleichtert mein Leben sehr, wenn man dann auf den Schlüsselfinder drückt und das Handy piept, beziehungsweise andersrum das Handy. Und dann weiß ich, oder meine Kinder, die lachen mich auch schon aus. Weil das ist tatsächlich was, wo in der Karriere von Frauen dann nochmal ein weiterer Einbruch kommt, wenn die Familienzeit vorbei ist und die Hormonumstellung kommt. Aber da beruhigt mich immer die Information, dass selbst eine Frau mit den schlimmsten Wechseljahresbeschwerden immer noch intelligenter ist als ein durchschnittlicher Mann.
Oh, okay. Spannende Analyse, ja. 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 Ach toll. Katharina, das Gespräch mit dir war unglaublich inspirierend. Ich habe mir ganz viele Tipps zum Thema Netzwerken mitgenommen. Ich werde mir an vielen Stellen eine Scheibe abschneiden und mir definitiv auch das Link-Modell nochmal an verschiedenen Situationen vergegenwärtigen. Und was ich auf jeden Fall tun werde, ist so diesen Defizitgedanken, ich kann jetzt hier nicht sein und das noch tun, umdrehen in, ich mache stattdessen was anderes, ich netzwerke an anderer Stelle. Das werde ich direkt umsetzen, wenn ich heute die Kinder aus der Kita abhole. Denn das ist ja doch dann der nächste wichtige Schritt.
Sehr gut.
Ja, liebe Hörer, ich freue mich über Kommentare zu der Folge. Ich freue mich auch sehr, da tut ihr mir einen riesigen Gefallen, wenn ihr diese Folge, diesen Podcast noch zwei Freunden empfehlt. Und ihr wisst es, ganz neu gibt es auch Affiliate-Links hier in dem Podcast. Wenn ihr unterstützen wollt, was ich hier tue, freue ich mich natürlich, wenn ihr auf die Empfehlungen und Links auch klickt, wenn ihr sie sowieso kaufen wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis bald bei Work-Life Rebels.